Natürlich auch sehr intensiv, wenn man in kleinen Kreis zusammensitzt, aber es ist normal, wenn die ganze Gemeinde auch zusammen sein kann. Deswegen, ich bin froh, dass wir wieder gemeinsam sind. Aber ich habe aus dem letzten Gottesdienst gesehen, wo ich ja aus der Königszeit einen Text hatte, die Entscheidung mitgenommen, dass wir einmal in diese Texte gucken. Weil, so ist uns das im Neuen Testament gesagt, wir von dem lernen, was uns im Alten Testament geschrieben ist. Und wir haben dort sehr viele Beispiele, bei welchen uns bestimmte Persönlichkeitsprofile vorgestellt sind, die sich bis zum heutigen Tag nicht geändert haben. Und vieles, was wir dort lesen, können wir heute lernen und ich komme nachher gleich drauf. Der Lehrtext von heute, also zum Frieden seid ihr berufen, das findet sich heute in dem Text wieder. Ich werde nicht anfangen mit David und seinem Sohn Rehabiam und dieser Spaltung Israel, sondern einmal in die Zeit hineingreifen, die als die schwierigste im Volk Israel gilt. Von welchem König ist außer David am allermeisten in der Bibel berichtet? Aus der Reihe der Könige. Ich meine nicht, wer hat am meisten geschrieben, sondern von wessen Lebensgeschichten ist am meisten berichtet. Bitte? Nee, also. Natürlich, außer David könnte man von Saul reden. Ich meine nach David. Es ist tatsächlich der König Ahab, der als Ausbund des Bösen gilt. Das hat sich ja gleich nach der Zeit Salomos schon bei seinem Sohn der Gegenkönig, der früher ein Beamter von Salomo gewesen war, nämlich der König Jerobeam, an Bösem hervorgetan, so dass sein Name zum Sprichwort geworden ist. Was es das heißt, er wich nicht von den Sünden Jerobeams, mit dem er Israel sündigen gemacht hat oder zur Sünde verführt hat. Das heißt, es gab also gleich am Anfang, nach der Zeit des Segens und des Friedens, wie sie unter am Ende der Königsherrschaft Davids und unter Salomo geherrscht hatte, den ersten ganz bösen Mann, der ein Beispiel gegeben hat für das gesamte Volk Israel über Jahrhunderte. Und es gab dann noch mal einen, der ihn getoppt hatte, und das war der König Ahab. Und wir lesen zuerst etwas aus seinem Leben, um den Anschluss zu kriegen, und zwar im ersten Buch der Könige, Kapitel 21. Und da lesen wir einmal von ziemlich vom Ende des Lebens Ahabs, dass er den Mann töten lässt, auf dessen Weinberg er scharf war. Wer erinnert sich an seinen Namen? Steht ja eigentlich auch im Kapitel.
Na gut,
natürlich. Und wir lesen ab Vers 16, und es geschah, als Ahab hörte, dass Naboth tot war, da machte sich Ahab auf, um in den Weinberg des Israelitas Naboth hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbitter, mache dich auf, geh hinab, Ahab dem König von Israel entgegen, der in Samaria wohnt. Siehe, er ist im Weinberg Nabots, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Und rede zu ihm und sage, so spricht der Herr, hast du gemordet und auch fremdes Gut in Besitz genommen? Und rede zu ihm. So spricht der Herr, an der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen die Hunde dein Blut, ja deines, lecken. Und Ahab sagte zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Und er sagte, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, um zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Siehe, ich bringe Unheil über dich und fege aus hinter dir. Ich werde von Ahab ausrotten, was männlich ist, den Unmündigen und den Mündigen in Israel. Und ich mache dein Haus dem Haus Jerobiams, des Sohnes Nebats, gleich und dem Haus Baschas, des Sohnes Ahias, wegen des Zornes, zu dem du mich gereizt hast und weil du Israel zur Sünde verführt hast. Und auch über Isebel hat der Herr geredet und gesprochen, die Hunde sollen Isebel fressen an der Vormauer von Israel. Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen, und wer auf freiem Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. Es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isebel verführt. Und er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlief, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Söhnen Israels vertrieben hatte. Und es geschah, als Ahab diese Worte hörte, da zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete, und er lag im Sacktuch und ging still einher. Da geschah das Wort des Herrn Elia, dem Tischbitter: Hast du gesehen, dass Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Weil er sich vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht in seinen Tagen kommen lassen. Erst in den Tagen seines Sohnes werde ich das Unheil über sein Haus kommen lassen. Das ist erstmal nur die Vorgeschichte zu so unserem eigenen Text. Trotzdem gibt es einige sehr bemerkenswerte und wichtige Sachen an dieser Stelle. Wem fällt auf? Wem fallen bestimmte Tatsachen auf in diesem Abschnitt? Ja, hast du mich gefunden, mein Feind? Und? Und Elia lässt sich nicht abschrecken, sondern antwortet direkt darauf: Ich habe dich gefunden. Weil. Du dich verkauft hast. Ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast. Wie kann sich ein Mensch verkaufen?
Indem er das sagt, aber genau das andere macht.
Na, das sieht nicht so.
Es ist ja. Gott hat ja Besitzanspruch an ihn und er geht aber woanders hin. Nicht zu Gott, sondern zu anderen Göttern.
Zuerst in diesem Fall ist es, er ist der König. Er ist der Herr im Hause.
Und er stellt sich unter die Frau.
Und er stellt sich unter die Bosheit seiner Frau. Eigentlich, wenn man gerade das Ende dieses Kapitels sieht, ist er gar nicht so in extremst hoffnungslosen Fall. Er ist durchaus bußfähig. Aber lässt sich immer wieder zum Bösen oder hat sich immer wieder zum Bösen antreiben lassen. Naboth war nicht von ihm persönlich umgebracht worden. Das hat seine Frau bemerkt. Sie hat gesehen, dass er depressiv reagiert auf die Weigerung Nabots, ihm den Weinberg zu verkaufen oder den einzutauschen. Und es ist zu merken, wie Nabot mit dem König redet, dass da nicht sehr viel Respekt kommt. Nabot bezieht sich auf eine Regel im mosaischen Gesetz, dass der Erbbesitz nicht zu veräußern ist. Er hat es also von seinen Vätern genommen, und das bedeutet an der Stelle, so verstehe ich das zumindest, dass er sich selber in dieser Tradition der Verheißung Gottes sieht, des Wortes Gottes, von der sich Ahab entfernt. Normalerweise hätte der König nämlich auf solche Dinge achten müssen, gerade Erbbesitz nicht zu verkaufen. Und es spielt damit rein, dass die Verheißung an das ganze Volk Israel ja gewesen war, dass Gott sie in das Land führen wird, was von welchem Honig fließt, und jeder unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum sitzt. Als Zeichen des Segens. Und dass Naboth das wertschätzt und dass der König überhaupt keine Rücksicht auf diese Zusammenhänge nimmt, zeigt, wie weit sie innerlich voneinander entfernt sind. Und ich fürchte, dass die Depression Ahab an der Stelle eigentlich ausgelöst worden ist durch eine Unbußfertigkeit. Dass er da nämlich durch Naboth erinnert worden ist an diese geistlichen Zusammenhänge. Jeder Jude hatte, also jeder aus dem Volk Israel hatte das ja irgendwann vermittelt gekriegt. Und sei es auch nur von Hörensagen, so wie heutzutage die Regeln Gottes zumindest in unserer Gesellschaft einigermaßen relevant sind, auch wenn sie niemanden mehr aus der Bibel herleiten kann, aber kaum noch jemand. Sodass er dort im Innersten getroffen ist und sich zurückzieht und sein Bett legt und nicht mehr essen. Und seine Frau sieht das, fragt auch, warum benimmst du dich so? Und dann sagt er, weil der mir das, diesen Weinberg weder verkaufen noch tauschen will. Und dann sagt sie, steh mal auf und benimm dich mal wie ein König. Ich sorge dafür, dass du kriegst, was du willst. Und dann nimmt sie seinen Siegel, man schreibt Brief in seinem Namen und lässt diesen Mann umbringen auf eine ganz hässliche Weise. Und eine erstaunliche Sache ist, dass Gott dort nie vorneweg einkommt. Das mag uns befremden oder auch ärgern, aber diese Sachverhalt ist bis zum heutigen Tag nicht zu verändern. Das Böses geschieht und Gott greift nicht direkt ein. Aber er kann. Das Zweite, was mir an diesem Text auffällt, das hängt genau mit diesem Vers, hast du nicht gefunden, anscheinend zusammen.
Ja, da gleichzeitig Israel zu Sünde verführt.
Na gut, das ist aus seiner Position heraus. Das ist tatsächlich so, jeder Politik prägt durch seine Haltung ein Volk. Entweder zum Guten oder zum Bösen. Ne, ich meine, wieder ein bisschen größer zusammen.
Gott hat dem Elia deutlich gesagt, was er, was der König getan hat. Meine Fehler. Also mit dem Weinberg und so.
Naja, nicht nur er hat ihm das gesagt, sondern er ja, ruft ihn als Zeugen gegen den König. Mhm. Und das ist die zweite Sache, die wir mitnehmen dürfen. Und ich empfehle, dass man sich so in Notizen macht, dass man solche Punkte einfach festhält. Das zweite ist, je größer das Böse auf der Welt ist, umso größer sind auch die Männer Gottes. Das ist kein Zufall, dass Elia zur Zeit Ahabs aufsteht. Gott schafft ein Gegengewicht. Wenn sich Böses entwickelt und vollendet, dann setzt er seine Leute dagegen. Es hat in der jüngeren Geschichte der evangelischen Kirche tatsächlich kaum einen größeren Theologen gegeben als Dietrich Bonhoeffer. Ich habe letztlich seine Lebensgeschichte einmal gehört. Und da ist mir das wieder bewusst geworden. Er wird immer noch als Lehrer der Kirche verehrt, aber man hat sich längst schon wieder von seinen klaren Einsichten abgewendet. Aber in der Zeit, als der größte Teil des deutschen Volkes von Gott abgefallen ist und einem Verführer sich angeschlossen hat, hat Gott einen Mann aus der Mitte dieser Pastoren gerufen und hat ihn mit einem klaren Zeugnis gegen diese Verlogenheit und Verführung ausgestattet. Tragisch ist, dass man nicht lange darauf achtet. Wir, also meine Generation, kennt noch die Männer der Kirche, die von Dietrich Bonhoeffer und seinen Mitstreitern gelehrt worden sind. Das waren also die Volksmissionare und Pastoren, die in der Regel noch Leute aus der bekennenden Kirche als ihre Geistlichen weiterhaben. Und das waren klarstehende Männer Gottes. Und heute ist schon wieder ein ganz anderer Geist in diesen großen Kirchen. Das ist schade. Aber das darf uns als Ermutigung reichen, dass in schlimmsten Zeiten Gott Menschen dagegen setzt, die dem Bösen entgegen das Wort und Zeugnis Gottes stellen. Und gebe es Gott, dass auch aus unserer Mitte sich Menschen finden, die sich so von Gott rufen lassen, dass sie dem Bösen entgegenstehen. Und wie steht Elia entgegen? Womit?
Na ja, sagt ihm das Gerichtsurteil.
Mit dem Wort Gottes. Das, was Gott ihm gesagt hat, sagt er weiter. Wir können gegen Böses nicht mit unseren eigenen Worten reden, sondern Böses kann nur eingegrenzt werden durch Gottes Wort. So spricht der Herr. Also Gott sagt zu ihm, rede zu ihm und sage, so spricht der Herr. Und genau das sagt ihm weiter. Ich mache dein Haus dem Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, gleich und dem Hause Baschas, des Sohnes Ahias, wegen des Turmes, zu dem du mich gereizt hast und weil du es so etwas interveniert hast. Und auch über Isabel hat der Herr geredet und gesprochen, die Hunde sollen Isabel fressen an der Tormauer von Israel. Das heißt, an der Stelle, wo das Böse stattgefunden hat, findet auch das Gericht Gottes. Das Merkwürdige, ihr Vers 21, ich bringe Unheil über dich und Pflege aus hinter dir, ich werde von Art ausrotten, was männlich ist, den Unmündigen und den Mündigen ist vor dir, ist wirklich dasselbe, was vorher der Prophet Ahia zu Jerobeam gesagt hat. Und ich denke, das ist der Punkt, der Ahab zur Umkehr bringt. Weil solche Sachen wurden ja weitergegeben. Ja, solche, das ist ja bis heute aufgeschrieben, das heißt, das war auch damals auch verfügbar. Solche extremen Ereignisse, dass ein Prophet etwas von Gott ankündigt und es geschieht dann genauso, das ist von Generation zu Generation weitergesagt worden. Und das dürfte Ahab zur Umkehr getrieben haben. Weil exakt dieselben Worte, die der andere Prophet Jahrhunderte vorher zu Jerobeam gesagt hat und die eingetroffen sind, sagt jetzt der Prophet Elia zu ihm, sodass er damit rechnen kann, dass sie eintreffen. Wörtlich ist in Vers 24 nochmal genau dasselbe. Wörtlich, das kann man im Kapitel 14 nachlesen. Dort heißt es, wer von Jerobiam in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen, wer vor dem Feld stirbt, den werden die Vögel nicht mehr fressen.
Steht bei dir Jerobiam oder Ahab?
14. Ich habe gesagt, Kapitel 14 steht wirklich.
Ach, echt?
Kapitel 14.
Entschuldigung.
Kapitel 14 steht über Jerobiam. Genau das.
Ja, stimmt.
Und hier im Vers 24 heißt es genau dasselbe wirklich, bis auf den anderen Namen. Mhm. Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen. Wer von Feld stirbt, den werden die Vögel fressen. Ja. Und es geschah, als Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete. Und er lag im Sacktuch und ging still umher. Und mit einem Mal ist dieser Widerstand, hast du mich gefunden, mein Feind, in sich zusammengebrochen. Prophetisches Reden ist tatsächlich immer einfach ein Reden in Autorität. Nochmal, prophetisches Reden ist immer ein Reden in Autorität und verändert tatsächlich etwas, weil es das in Gang setzt, was Gott zu tun bereit ist. Nochmal, prophetisches Reden ist ein Reden in Autorität und verändert etwas, weil es das in Gang setzt, was Gott zu tun bereit ist. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbitter: Hast du gesehen, dass Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Weil er sich vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht in seinen Tagen kommen lassen. Erst in den Tagen seines Sohnes werde ich das Unheil über sein Haus kommen lassen. Was ist das Schönste an diesem Vers?
Gericht wird verschoben.
Gedemütigt.
Bitte?
Gedemütigt.
Das Schönste ist, hast du gesehen.
Hast du gesehen, ja.
Wisst ihr warum? Das zeigt diese enge Beziehung zwischen Gott und dem Propheten. Mhm. Es ist ja oft so, dass wir beten für unsere Aktivität halten oder für unsere Worte. Aber die andere Seite des Betens ist, dass Gott zu uns redet. Beten ist nicht nur unsere Reden zu ihm, sondern zuerst unser Hören. Nochmal. Beten ist nicht zuerst unsere Rede zu Gott, sondern Gottes Rede zu uns. Unser Hören. Und das finde ich so faszinierend, wenn Menschen in dieser geschwisterlichen Beziehung zu Gott sind, in dieser familiären Beziehung zu dem Vater sind. Gott redet, heißt es, zu Mose wie ein Mann mit seiner Frau. Und deswegen es ist in der Regel wichtiger, was Gott zu uns sagt, als das, was wir zu ihm sagen. Und er redet eben auch durch sein Wort. Die Verschiebung des Gerichts finde ich nicht als so was Schönes. Ehrlich gesagt. Warum?
Weil der Sohn die Sünden des Vaters.
Er hätte eigentlich hätte der Sohn die Chance gehabt, das Gericht abzuwenden. Aber leider ist es so, also so finden wir das zumindest fast immer, dass die Kinder das aufnehmen, was sie von ihren Eltern gibt. Wenn jetzt dieser Sohn an der letzten Aktion seines Vaters, die uns hier in diesem Kapitel berichtet wird, und er war alt genug, um das zu beobachten, sich ein Beispiel genommen hätte, hätte Gott das Gericht wahrscheinlich ganz aufgehoben. Aber so würde es nur in die nächste, und wenn wir es nachher lesen, in die übernächste Generation verschleppen. Und vollzieht sich dann wirklich, wie es der Prophet gesagt hat. Und das ist ein Punkt, den halte ich als nächsten für ganz wichtig. In diesem Text, und in dem, was uns in der Folgezeit berichtet wird, das, was wir unseren Kindern weitergeben, hat eine entscheidende Bedeutung für deren Leben und für das Leben von deren Kindern. Und natürlich hat jede Generation die eigene Verantwortung, in welche Richtung sie ihr Leben führen wollen. Und trotzdem, oder gerade deswegen, ist es so bedeutsam, was wir den Kindern vorleben. Gehen wir ein Kapitel weiter. Da ist von der Demütigung habe ich nicht mehr so sehr viel übrig geblieben. Dort heißt es, und sie behielten sich 3 Jahre lang ruhig, es war kein Krieg zwischen Aram und Israel. Aber im 3. Jahr, da kam Josaphat, der König von Juda, zum König von Israel herab. Und der König von Israel sagte zu seinen Dienern: Habt ihr nicht erkannt, dass Ramoth in Gilead uns gehört? Und wir bleiben still, anstatt es der Hand des Königs von Aram zu entreißen. Und dann kommt diese Schlacht, bei der Ahab sein Leben verliert durch einen, sage ich mal, ungezielten Bogenschuss eines Feindes. Und dann, also nach 3 Jahren, vollzieht sich das Gericht an ihm, indem die Hunde sein Blut genau an der Stelle lecken, wo das der Prophet von mir gesagt hat. Und zwar, nachdem er den Propheten Micha, und Gott hatte doch einen zweiten großen Mann zu ihm geschickt, nachdem er den Propheten Micha inhaftieren lässt, weil der das Ende dieses Kampfes ihm ansagt, und er sagt, du bleibst so lange in Haft, bis ich in Frieden zurückgekehrt bin. Und der Prophet wusste, der wird nicht in Frieden zurückkehren. Das heißt, er hat wie eine Art Fluch gegen das Prophetenwort gesetzt und diesen Mann selber unter Druck gesetzt. Hatte aber Angst und hat sich verkleidet und hat sein königliches Gewand abgelegt und hat sich als normaler Kämpfer gesetzt. Und das heißt, ich lese nur ganz kurz, und er sagte zu seinem Wagenlenker: Kehr um und bring mich aus der Schlacht hinaus, denn ich bin schwer verletzt. Und der Kampf wurde heftiger an jedem Tag, und der König hielt sich angesichts der Aramäer im Wagen noch aufrecht. Und am Abend starb er, das Blut der Wunde floss in das Innere des Wagens. Beim Untergang der Sonne ging der laute Ruf durchs Lager: Jedermann in seiner Stadt und jedermann in sein Land. So starb der König und kam nach Samaria, und man begrub den König in Samaria. Und als man den Wagen am Teich von Samaria, wo die Huren sich waschen, abspülte, leckten die Hunde sein Blut. Und die Huren badeten darin nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte. Und Ahab legte sich zu seinen Fehlern, und sein Sohn Ahasja wurde der König. Und dann gibt es diesen kurzen Einschub. Hier nur diesen ganz kurzen Bericht über Josaphat. Der Sohn Asas wurde König über Juda im 4. Jahr Ahabs, des Königs von Israel. Josaphat war 35 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 25 Jahre in Jerusalem. Das ist also insgesamt wie alt geworden?
Ja, 60.
25 bis 35, 60 Jahre. Also in meinem Alter hat er dann sein Leben schon vorbei gehabt. Und er ging den ganzen Weg seines Vaters Asa, er wich nicht davon ab, indem er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Nur die Höhen wichen nicht. Und Vers 45, und das, damit greife ich den Lehrtext wieder auf von heute. Und Josaphat hatte Frieden mit dem König von Israel. Die übrige Geschichte Josaphats und seine Macht dann, die er ausgeübt hat, wie er Krieg geführt hat, ist geschrieben im Buch der Chronik der König von Juda. Und Vers 49, und Josaphat baute Tarsisschiffe, die nach Ophir fahren sollten, um Gold zu holen, aber man fuhr nicht, denn die Schiffe wurden bei Ezion-Geber zertrümmert. Damals sagte Ahasjas, der Sohn Ahabs zu Josaphat, lass meine Knechte mit deinen Knechten auf den Schiffen fahren, aber Josaphat wollte nicht. Und er legte sich zu seinen Vätern und wurde bei seinen Vätern begraben, war statt seines Vaters David und sein Sohn Joram auf einer Stelle. Da wird also nur ganz kurz über ihn berichtet, weil hier ja die Geschichte der Könige Israels im Mittelpunkt steht. Aber diese Regierungszeiten überschneiden sich. Und hier wird eine zweite Sache deutlich aus der Politik. Wir hatten vorhin ja schon gesehen, ein Regent hat einen sehr großen Einfluss auf sein Volk. Und hier wird deutlich, dass selbst die Art, wie man mit anderen Völkern oder mit anderen Regierungen zusammenarbeitet, Einfluss hat. Das wird im nächsten Kapitel noch stärker zu sehen sein. Weil in dieser kurzen Zeit bei Ahasja etwas passiert, wo der König Josaphat als gottesfürchtiger Mann einen Einfluss auf das hat, was in dem Volk Israel passiert. Wir haben das eben schon ganz kurz bemerken können, als er seinen angeheirateten Verwandten, und deswegen denke ich, ist das der Grund für den Frieden gewesen, Josaphat hat nämlich eine Frau genommen, die aus dem Geschlecht Ahabs kam. Als er seinen Schwiegervater besucht, da wird der mutig und sagt, Leute, wir wollen uns mal diese Stadt da in Gilead wieder zurückholen von den Aramäern. Und so haben internationale Beziehungen auch eine Auswirkung auf das, was in einem bestimmten Volk passiert. Und wenn uns diese ganz kurze Bemerkung hier begegnet. Und Josaphat hatte Frieden mit dem König von Israel. Und wir vorhin gehört haben, dass Gott uns zum Frieden berufen hat. Dann staune ich, dass es eben nicht nur die Ehe betrifft, sondern dass das tatsächlich auch bedeuten kann, dass man Frieden hält mit Leuten, die an sich böse sind. Das heißt, man muss nicht alles Böse auf der Welt bekämpfen. Josaphat sammelt sich zweimal Rügen ein, zweimal von Propheten, dass er gemeinsame Sache einmal mit Ahab und später mit dessen Sohn macht. Wenn wir hier nebenbei erfahren, Vers 50, damals sagt Ahasja, der Sohn Ahabs zu Josaphat, lass meine Knechte mit deinen Knechten auf den Schiff fahren. Aber Josaphat wollte nicht. Da kann man durchaus darauf schließen, dass er von dieser zweimaligen Zurechtweisung gelernt hat. Und trotzdem misslingt diese Unternehmung. Das merkt ihr, oder? Viele Menschen denken, wenn jemand was falsch gemacht hat, dann macht er das zunichte. Das kann man nicht so automatisch sagen. Gott lässt uns sehr viel Freiheit. Wir können Dinge falsch machen. Wenn jemand zweimal was falsch macht und zweimal zurechtgewiesen wird und lernt daraus, kann trotzdem was schief laufen. Und da sind dann viele Leute irritiert und sagen, ja, was ist denn das? Habe ich nur richtig gehandelt? Oder warum funktioniert das nicht? Hätte ich, sollte ich. Und das ist uns wiederum im Neuen Testament ganz klar gesagt, wer zweifeln, empfängt nichts. Falsches müssen wir korrigieren. Sollten wir korrigieren. Und trotzdem ist das keine Garantie, dass dann alle unsere Ideen oder Unternehmungen gelingen müssen. Und ich halte es für ganz wichtig, dass wir das in unserem Inneren getrennt kriegen. Falsches Verhalten, vor allem wenn wir gewarnt werden, müssen wir korrigieren. Es erfolgt daraus aber kein Automatismus, dass danach alles gelingt. Oder andersrum. Falsches Verhalten kann trotzdem gelingen. Jesebel hat den Mann umgebracht. Falscher ging es fast nicht. Und trotzdem ist gelungen, was sie wollte. Nämlich, dass dann dessen Besitz an Ahab fällt. Wir können also nicht daraus Schlussfolgern, dass wir, wenn eine Sache funktioniert, das automatisch ein Segen Gottes ist. Oder wenn eine Sache nicht funktioniert, das automatisch eine Folge von irgendwelchen Fehlern ist. Das muss man trennen. Falsches Verhalten, müssen wir korrigieren. Und was passiert, kann einen guten Ausgang nehmen und kann eben auch scheitern. Jetzt kommen wir zurück zu Ahasja, dem Sohn Ahabs. Und Ahasja, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel und Samaria im 17. Jahr Josaphats des Königs von Juda. Und er regierte 2 Jahre über Israel. Wie alt war also Josaphat, als Ahasja starb? Das sind wichtige Dinge, das soll wirklich gut. Diese Zeitangaben sind ja nicht nur als Witz da drin. Nur gebe ich extra noch Rechenaufgaben, damit es ein bisschen spannend wird. Wer findet raus, wie alt Josaphat war, als Ahasja starb? Die erste richtige Antwort kriegt 1 Euro.
Ich hab's.
Ganz einfach, steht alles hier in diesem Kapitel. Dann muss ich den Euro behalten und ich rechne es euch einmal vor. Kapitel 22, Vers 42. Josaphat war 35 Jahre alt, als er König wurde. Vers 52. Ahasja wurde König über Israel im 17. Jahr Josaphats. 35 plus 17.
52.
Und er regierte 2 Jahre über Israel. Also 54, als er starb.
So war nicht weit weg, ne?
Er war relativ.
Die Sätze habe ich schon gesehen.
Aber bitteschön, solche Dinge, wenn ihr die Bibel lest, macht euch doch mal eine Gewohnheit, solche kleinen Informationen für euch selber auszuholen. Schon ist es interessant. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, und ging auf dem Weg seines Vaters und auf dem Weg seiner Mutter und auf dem Weg Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Und er diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er reizte den Herrn, den Gott Israels, nach allem, was sein Vater getan hat. Merkwürdig. Das sieht einer, das Leben seiner Eltern und deren Ende. Und macht trotzdem weiter. Deswegen ist das eine besondere Gnade, wenn jemand, dessen Eltern schon als Beispiel suchtkrank gewesen sind und er selber in diese Sache reingekommen ist, dann darüber streiten. Das ist nicht selbstverständlich. Leider ist das normal, dass Kinder den Mist ihrer Eltern fortführen, selbst wenn sie sehen, was für ein elendes Ende die Nähe ist. Und die Chance hat eigentlich jeder. Die Chance, da rauszubringen. Die Chance, etwas zu ändern. Und doch findet sich nicht jeder, das dann auch wirklich zu tun. Und dann gehen wir einfach mal in das zweite Buch der Könige. Dort geht es nämlich weiter. Und Moab brach mit Israel, nachdem Ahab tot war. Und Ahasja fiel in seinem Obergemach in Samaria durch das Gitter und wurde krank. Und er sandte Boten und sagte zu ihm: Geht hin, befragt Baal Lebu, den König, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen bin. Da redete der Engel des Herrn zu Elia, dem Tischbitter: Mache dich auf, geh hinauf, den Boden des Königs von Samaria entgegen und sage zu ihm: Gibt es denn keinen Gott in Israel, dass er hingeht, um Baal Lebu, den König von Ekron, zu befragen? Darum, so spricht der Herr: Von dem Bett, das du bestiegen hast, wirst du nicht herunterkommen, sondern du musst sterben. Und Elia ging hin. Als nun die Boten zum König zurückkamen, sagte er zu ihnen: Warum seid ihr denn schon zurückgekehrt? Sie sagten zu ihm: Ein Mann kam herauf uns entgegen und sagte zu uns: Geht, kehrt zum König zurück, der euch gesandt hat, und redet zu ihm, so spricht der Herr: Gibt es denn keinen Gott in Israel, dass du hinsendest, um Baal Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum wirst du von dem Bett, das du bestiegen hast, nicht herunterkommen, sondern du musst sterben. Da sagt er zu ihnen: Wie war das Aussehen des Mannes, der euch entgegenkam und diese Worte zu euch redete? Sie sagten zu ihm: Es war ein Mann mit einem haarigen Mantel bekleidet und an seinen Hüften gegürtet mit einem ledernen Schutz. Da sagt er: Das ist Elia, der Tischbitter. Und er sandte zu ihm einen obersten 50 Mann. Und so weiter. Und dann lässt Elia Feuer von ihm auf diese Leute kommen. Zweimal 50 der Vorgesetzten sterben auf solche außergewöhnliche Weise, bis der dritte nicht mehr mit solcher großkotzigen Haltung kommt, sondern demütig den Mann Gottes bittet, ihn und seine Leute doch zu verschonen. Und der Engel des Herrn redet zu ihm. Lapidare Information: Moab sprach mit Israel, als Ahab tot war. Bis dahin gab es also eine sehr hohe Tributzahlung. Jedes Jahr 100.000 Lämmer und 100.000 ungeschorene Schafe. Das war eine Wirtschaftssanktion, die die Stärkere dem Schwachen aufgedrückt hat. Bis heute gibt es sowas Ähnliches. Zölle oder Abgaben, damit man das Land in Frieden lässt. Und das bei politischen Veränderungen versucht man sowas immer zu kippen und dann wird das Ganze wieder unsicherer. Und mitten in solcher Zeit gibt es einen kleinen Unfall. Er fiel in seinem Obergemach durch das Gitter. Wie passiert sowas?
Zu dick, zu schwer.
Ich denke, das reicht. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder aus Übermut etwas zu machen oder aus fehlender Orientierung. Und die einfachste Methode dafür ist, sich zu betrinken. Und ich denke, dass das in diese Richtung geht. Und wurde krank. Es wird nicht beschrieben, welche Art von Krankheit, aber entweder waren das Brüche oder vielleicht gar eine Lähmung, die er davon getragen hatte. Und er sendet Boten und lässt den Baal Zebul befahren. Das ist dasselbe, was Wort, dasselbe Wort, was im Neuen Testament von Jesus gebraucht wird, Baal Zebul. Hat nichts mit Buben zu tun, sondern mit Zebul oder Zebul. Gott, der Fliegen. Der steht für einen Götzen, mit dem man den Teufel selber macht. Den unreinen Geist, den Herrscher der unreinen Geister. Und damit tut sich der König von Israel eins in Ekron, das ist eine Stadt der Philister, im heutigen Gazastreifen, obwohl Gott selber so oft seine Macht gezeigt hat. Dieser König hat miterlebt, wie die Priester dieses Baals, dieses Beels, von Elia herausgefordert worden waren und später ausgerottet worden sind. Und deswegen schickt er ausdrücklich in ein anderes Land, um nochmal genau denselben Frevel weiterzumachen. Und da muss man sich fragen, wie verblendet muss ein Mensch sein, dass er überhaupt nicht vom Bösen ablässt? Und diese Frage muss man auch heute Politikern stellen. Wie verblendet können Menschen sein, die Völkern vorstehen und sich zum Bösen festmachen und davon nicht ablassen, egal was auch passiert. Und auch an dieser Stelle setzt Gott ein Stoppzeichen durch seine Worte. Das war eine der letzten Aktionen des Elia. Kurze Zeit später nimmt Gott ihn weg. Anders als sonst, welche Besonderheit gibt es in diesem Text, was den Propheten betrifft?
Ich bin hier kurz mal über den Vers 15 gestolpert. Da steht hier, da redete der Engel des Herrn zu Elia. Die ganze Zeit meint er, Gott spricht selber zu Elia, aber hier redet plötzlich nur der Engel.
Das ist nicht nur Vers 15, das ist nämlich auch schon Vers 3.
Echt?
Da redete der Engel des Herrn zu Elia. Ich nehme dich später.
Ja.
Hier lesen wir zweimal in diesem Text, dass der Engel Gottes mit ihm redet. Das ist anders, als wir das vorher gelesen haben. Und der Herr sprach zu ihm. Das heißt, in diesem Fall unterscheidet sich das Reden Gottes in der Art und Weise, wie es zu den Propheten kommt. Und ich halte das ebenfalls für eine wichtige Sache für uns, dass wir wenn wir zum Beispiel im Hebräerbrief im Kapitel 1 lesen, nachdem Gott vielfältig und auf unterschiedliche Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er am Ende der Tage zu uns geredet in seinem Sohn. Dass wir offen sind für die verschiedenen Arten des Redens Gottes. Ich habe im Laufe meines etwas längeren Lebens und der vielen Jahre des Dienstes so unterschiedliches Reden Gottes kennengelernt. Und zwar auch unterschiedlich im Blick auf das, was ich selber kannte oder wie Gott mit anderen geredet. Einige können sich vielleicht an Grit Detmann erinnern. Die war einige Jahre hier mit ihrem Sohn. Und Gott hat am Anfang zu ihr auf eine für mich überaus merkwürdige Weise geredet. Sie kam eines Tages zu mir, da hat mich angerufen und hat gesagt, Frank, was bedeutet denn, ich weiß jetzt die Stelle konkret nicht mehr, PS 67,5. Ich habe gelacht, ich habe gesagt, lies doch einmal Psalm 67,5. Hat sie geguckt. Da hat sie gesagt, ich habe gebetet, das ist ja genau die Antwort für mich. Ich habe gelacht, er hat gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und einige Zeit später, du, was ist denn hier? Und dann kam wieder zwei Zahlen. Guck mal in deinem Inhaltsverzeichnis der Bibel. Jeremia. Kapitel so und so viel, das zweite sind die Vers, der Vers. Wieder dasselbe. Dann hat sie verstanden, dass das Gottes Reden zu ihr ist. Mit Bibelstellen. Ich kannte das nie. Bis heute kenne ich das nie. Mir kommt immer ein Text in den Kopf. Aber nie eine Stelle. Gott redet unterschiedlich. Und er redet auch zu derselben Person. Oder kann zu derselben Person unterschiedlich werden. Durch Träume, durch Engel, durch Menschen, durch sein Wort, durch seinen Geist. Es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten. Und wir sollten das erstens wissen und zweitens die Stimme Gottes kennen. Denn das ist uns gesagt, von Jesus. Johannes Evangelium Kapitel 10. Meine Schafe hören meine Stimme. Und sie kennen mich und sie folgen mir. Das ist also entscheidend, dass wir lernen, die Stimme Gottes in unserem Leben zu erkennen, kennenzulernen. Und nochmals, der beste Weg dafür ist das Wort Gottes. Weil das ist Geist und das ist Leben. Und der Engel des Herrn redet zu dem Propheten und er hat eine Botschaft. Und hier, das nächste, was mir hier auffällt, im Gegensatz zum vorigen Kapitel, ebenfalls Vers 3. Da steht, mache dich auf, geh hinauf. Im vorigen Kapitel hatte Gott zu ihm gesagt, geh hinauf. Die Richtung, in die Gott uns schickt, ist ebenfalls nicht immer die gleiche, sondern richtet sich nach dem Auftrag. Zu dem Philippus hat der Engel des Herrn geredet, mache dich auf die Straße, die nach Gaza führt. Sie ist öde. Dann geht er. Es gibt an dieser Stelle keine Automatismen. Wir können nicht sagen, ich habe eine Geschichte gehört, Gott hat zu dem und dem so geredet, dann wird er es bei mir bestimmt auch mal machen. Kann sein. Aber viel wahrscheinlicher ist, dass Gott dir einen ganz anderen Auftrag gibt. Es kann sein, dass Gott einmal sagt, geh nach rechts Und das nächste Mal, würde ich sagen, wenn du mich fragst, soll ich jetzt nach rechts gehen, kriegst du keine Antwort. Oder Gott schickt dich geradeaus. Je nachdem, wie er will oder was, wozu er dich beruft. Und wir müssen sorgfältig auf die Stimme Gottes hören. Und nach meiner Erfahrung gibt er uns Trainingste. Deswegen, hier lesen wir von einem erfahrenen Mann Gottes. Der kriegt den Auftrag und macht das genauso. Und gleichzeitig gab es zu dieser Zeit Prophetenschulen. Da waren junge Leute, die wollten von solchen Männern Gottes lernen. Und ab und zu mal hat Gott den einen oder anderen gebraucht. Da waren Propheten. Ein Prophetenschüler zu dem sagt der andere, schlag mich. Kann ich nicht machen. Weil du der Stimme Gottes nicht gehört hast, das ist ein Löwe. Ist so. Und er sagt zum Nächsten, das heißt, und ihr schlug und verwundet ihn. Und dann geht dieser Verletzte und lässt sich von Ahab aufsammeln. Was ist passiert? Und er sagt, ja, also ich hatte den Auftrag, einen zu bewachen. Und das habe ich nicht gemacht. Und, na, vielleicht kennt er diese Geschichte. Also, merkwürdige Aufträge, die Gott verteilt. Beispiele, an denen jemand lernt. Und deswegen finde ich das wichtig, dass wir mal miteinander diese Königsgeschichten durcharbeiten. Weil ich hoffe, dass wir viel für unseren Alltag daraus lernen. So viel erstmal für heute.